Es gab eine Welt, die ohne Apps funktioniert hat. Das ist lange her und für Unternehmen war es eine bequemere Welt. Inzwischen, seit Jahren, seit der Vorstellung des iPhone oder mindestens kurz danach, führt an der sogenannten App-Economy weder für die Konsumenten noch für die Unternehmen ein Weg vorbei. Oder doch? In der Realität ist es so, dass es gar nicht so einfach ist, an den Stellen, an denen es sinnvoll wäre, eine App zu haben, eine solche im Unternehmen auch einzuführen. Programmierkenntnisse fehlen, der Aufwand erscheint viel zu hoch. An dieser Stelle gibt es ein neues Geschäftsmodell. Ein Unternehmen, das Unternehmen dabei helfen will, eigene Apps zu programmieren, ohne dass man programmieren kann. Darüber wollten wir heute reden. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcasts. Heute geht es um No-Code und eigentlich kommt am Ende doch Code dabei raus. Heute geht es um die SMAP One AG, eine sogenannte No-Code-Plattform. Es ist ein Start-up, das gerade eine frische Finanzierungsrunde erhalten hat, 20 Millionen Euro von illustren Investoren, wie zum Beispiel Paul Achleitner von der Deutschen Bank und früher Allianz, Achim Berg, Jan Klatten, Peter Löscher, früher von Siemens. Und wem das alles noch nichts gesagt hat, der wird den Namen Thomas Müller kennen, denn das ist der Thomas Müller vom FC Bayern München. Es geht um App-Lösungen, die durch ein Baukastenprinzip mittels Drag and Drop gebaut worden sind oder gebaut werden können. Und ja, das ist eigentlich schon viel zu viel der Vorrede, aber vielleicht doch notwendig, um den Einstieg in diesen Podcast etwas einfacher zu machen, um zu umreißen, worum es heute gehen soll. Darüber wollen wir heute reden mit dem Gründer von SMAP One, mit Sven Zuschlag. Hallo Sven, herzlich willkommen.
Hallo Carsten, hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung.
Genau, und der Sven hat es schon gesagt, wir sind heute nach längerer Zeit mal wieder in unserem Stammteam komplett. Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion ist auch mit dabei. Hallo Alex. Und mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, lieber Sven, ich habe hier schon so ein bisschen versucht, die Hörerinnen und Hörer abzuholen in das Thema, das jetzt so ein bisschen neu klingt, bei jedermann auf dem Radar ist, aber eben doch höchst erfolgreich. Vielleicht bist du so lieb, einfach ganz am Anfang zwei, drei Dinge zu deiner Person zu sagen, mit welchem Hintergrund du zu dem Unternehmen gekommen bist, das du dann gegründet hast.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, du hast ja alle Fachbegriffe schon verwendet und ja, das sehr, sehr gut erklärt. Und ich vielleicht bringe es auch für die Hörer mal auf den Punkt danach. Und was heißt denn das konkret und wo ist der Benefit überhaupt? Ja, zu meiner Person, ich bin 46 Jahre, man hört es ein bisschen, ich bin Schwabe durch und durch, also so schaffe Häuslebauer, bin und wohne in Ravensburg, habe klassisch BWL studiert, danach IT von der Pike auf gelernt, war an unterschiedlichen Stationen, war zunächst bei Airbus, dann IT-Lösungshaus, dann bin ich vom amerikanischen Softwareunternehmen geworben worden und dann zuletzt bei der Microsoft, dort war ich 7 Jahre bis 2014. Ja, und du hast mich gefragt, wie kommt man zu einer Idee? Das ist meistens nicht nur eine Idee, sondern viele Wege führen da nach oben und viele initiative Themen. Es war 2013, als meine Tochter auf mich zukam und sagte, sie braucht ein neues iPhone, weil sie das privat einfach intensiver nutzt wie ich bei Microsoft. Das fand ich dann irgendwie lustig. Als Microsoft, die wurden von der Tochter gesagt, du nutzt das iPhone nicht so. Und da habe ich immer mal Gedanken gemacht, warum im Unternehmenskontext tatsächlich damals, muss überlegen, das iPhone kam 2007 erst auf den Markt. Das heißt, die App-Economy war erst 5, 6 Jahre alt. warum haben wir im Geschäftskontext eigentlich gar nicht viele Apps drauf? Wieso benutzen wir das nicht? Das war also das Erste. Und dann, klar, ich komme aus der klassischen IT. IT ist immer lange, IT ist teuer, IT nervt. Meine Mutter hat keine Lust auf PCs und PC ist immer so schwierig. Und dann trifft natürlich auch Deutschland diesen Fachkräftemangel und in der IT mehr wie fast in jeder Branche. Und was passiert? Die Wettbewerbsfähigkeit leidet darunter massiv. Und wenn du den digitalen Wandel gestalten willst, hilft es ja nichts. Du brauchst einen ITler und brauchst jemanden, der dein Unternehmen digitalisiert. Und ich glaube, in Deutschland sind wir viel, viel zu langsam. Und die Digitalisierung an sich muss viel einfacher und wir sagen spielerischer gestaltet werden und Leute an die IT ranführen, die bisher sagen, es ist eigentlich ein rotes Tuch für mich.
Das wollt ihr auf dem Gebiet, auf dem ihr tätig seid, mit der SMAP One AG versuchen. So, und jetzt müsstest du tatsächlich nochmal so, dass es wirklich nicht nur in einem Schlagwort staccato endet wie bei mir, sondern dass es die Leute auch verstehen, beschreiben, was für eine Art von Lego-Baukasten für Apps ihr denn da anbietet und warum ihr das tut.
Genau, also man muss sich das vorstellen, SMAP One bietet einen intuitiven App-Baukasten an, wo du dir selbst Apps bauen kannst. Also ohne Programmierkenntnisse schiebst du Bausteine hin und her. Und das System bietet dir alles, was du brauchst, um eine App zu erstellen, zu verteilen und zu betreiben. Und das funktioniert so, du setzt dich an den Browser hin, suchst du die Bausteine, die du brauchst. Was ist ein Baustein? Ein Bild machen, eine Unterschrift machen, einen Workflow generieren, eine E-Mail schreiben. Und diese Bausteine stellen wir dir zur Verfügung. Per Drag and Drop wird dir das einfach erklärt und dann entscheidest du dich, wer diese App bekommen soll, gibst die E-Mail-Adresse ein, der Mitarbeiter bekommt die App und kann diese App dann ausführen und die Daten werden auch auf unserer Plattform verwaltet und dann kannst du die Daten entweder dort benutzen, du kannst sie importieren, du kannst sie exportieren in SAP-Systeme, ERP, Salesforce-Systeme. Und so kannst du sozusagen, das ist das Wort SaaS-Modell, Software as a Service, also auf einer Mietbasis monatlich diese Plattform nutzen. Und der Charme dieser Plattform ist, dass du nicht nur eine App bauen kannst, sondern du kannst Vielzahl von hunderten Apps darauf bauen und hast eine Plattform, die sozusagen für deine Appifizierung im Unternehmen verantwortlich ist und alles gesichert auf einer Plattform.
Aha, also was ihr macht, also der Kern eures Geschäftsmodells ist nicht unbedingt die App, die ich als Endkunde, als Privatkunde sehe, wenn ich mit dem Unternehmen XYZ in Kontakt trete, sondern was ihr bedient, ist ein Markt, den man vielleicht gar nicht so sehr im Fokus hat für Apps, die in einem Unternehmen zur Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells auch in seinen internen Prozessen gebraucht werden. Also ihr würdet zum Beispiel etwas bereitstellen können, also natürlich immer auf der Basis der Kreativität eurer Kunden, aber eben mit diesem gesamten System, wo eine Personalabteilung vielleicht Daten aus dem Unternehmen erhebt oder wo ein Außendienst Zählerstände mit ablesen kann oder solche Dinge. Ist das die richtige Beschreibung, dass das ein wesentlicher Bestandteil dieser Überlegungen ist?
Das ist 100% richtig. Wir digitalisieren interne Geschäftsprozesse, um das Unternehmen intern erfolgreicher zu machen. Und vielleicht mache ich an dieser Stelle einfach mal drei Kundenbeispiele, um es mal konkret zu machen. Ein großer Kunde ist die Vonovia, die kennen wir alle, die vermieten Wohnungen. Und was hast du als Vermieter? Da hast du Abnahmeprotokolle, du musst Zählerstände erfassen. Und die Prozesse bei Vonovia sehen anders aus wie beim anderen Facility-Dienstleister. Und die haben Prozesse mit uns oder Apps mit uns gebaut, um einfach diesen Prozess der Wohnungsübergabe, Abnahmeprotokolle einfacher zu machen. Weiterer großer Kunde ist der Logistikkonzern Daxa. Ihr kennt dies, die LKWs auf der Straße. Die haben Dokumentation jeglicher Art, also die transportieren Gefahrgüter, die machen Kontrollen, die haben überall verstreute Mitarbeiter in den LKWs, auf den verschiedenen Niederlassungen, die dann Geschäftsprozesse machen und dort Themen kontrollieren oder Prozesse auslösen. Und ein weiterer Punkt, um es mal intern zu machen, wenn du kaufmännischer Leiter bist und dich ärgert das Thema Reisekostenabrechnung deiner Mitarbeiter, dann könntest du dir eine Reisekostenabrechnungs-App mit SMAP One relativ einfach zu erstellen. Und wir sind sozusagen das Lego für die internen Geschäftsprozesse. Und du hast gefragt, was ist unsere Geschäftsmodell? Ja, wir stellen Bausteine her. Rote, grüne, blaue mit 4 Nupsis oder 6 Nupsis. Und die passen zusammen.
Und wie verdient ihr dabei Geld?
Genau, also wir sind das, in einem Startup wird das Preismodell immer wieder justiert und auch so, dass es dem Kunden immer den größten Mehrwert bietet. Und der größte Mehrwert entsteht ja beim Kunden oder beim Anwender, wenn der Mitarbeiter anfängt, digitaler zu arbeiten, weil dann sozusagen der Prozess wesentlich schlanker und effizienter ist. Also machen wir ein Beispiel, du hast eine Abnahme oder du bist ein Logistikunternehmen, Ware kommt rein, du musst ein Foto machen, du musst es dokumentieren, dann füllt ein Zettel aus, dann muss ein Foto gemacht werden, dann gehst du an den PC, tippst es wieder ein, dann muss das Foto reingehen, dann wird irgendwo ein SAP-Badge aufgemacht und so weiter. Und da vergeht unglaublich viel Zeit. Wenn der Mitarbeiter das komplett mit einer App machen kann, ist es viel einfacher und transparent und da spart er sich Zeit. Das heißt, was du am Ende vom Tag investieren musst, ist der User pro Monat, also der Mitarbeiter, der die App nutzt. Egal wie viele Apps er nutzt, du zahlst nur einmal den User pro Monat.
Und das ist sozusagen ein fixer Betrag.
Genau, das ist ein fixer Betrag, den du hast und der ist jährlich kündbar.
Das heißt aber auch, die App ist an euer Ökosystem gebunden. Also ich entwickle die zwar mit diesem Baukasten, aber es ist danach nicht wirklich meine App, weil ich an euer Hosting-Modell gebunden bin. Was muss ja kein Nachteil sein, aber so ist es dann, ne?
Ja, richtig, weil im Hintergrund das System ist im Vordergrund sehr einfach und wir wissen ja aus der IT, einfache Sachen sind im Hintergrund dann immer kompliziert und wir verwenden sehr viel Zeit für Simplifizierung bei den Endkunden. Und im Hintergrund, ich habe ja gesagt, wir erstellen nicht nur Apps, sondern wir betreiben Apps, wir betreiben eine komplette Plattform. Und das müsste der Kunde sozusagen selber tun und wir betreiben das ganze Patch-Management, das Security-Management und so weiter und so fort. Und wir machen vor allem auch die Apps lauffähig auf den unterschiedlichsten Plattformen. Und du musst dir keine Gedanken haben, ob die Mitarbeiter ein iPhone haben, ein Android oder ein Desktop-PC. Wir stellen die Apps auf den Endgeräten nativ und offline zur Verfügung.
Und da gibt es ganz viele verschiedene Kategorien und Beispiele. Also wenn ich mir hier zum Beispiel, ihr werbt ja auch auf eurer Homepage damit mit Branchen, da gibt es Entsorger, Logistik, Baugewerbe, Service, Handel, Industrie, Marketing und dann gibt es hier Abnahmeprotokoll, Materialbestellung, Reklamationsformular, Objektbegehung, also für viele so einzelne Anwendungen. Kannst du da nochmal ein bisschen sagen, No-Code, was muss ich denn jetzt eigentlich können, um das zu machen und was nicht? Muss ich wirklich gar nichts von Programmieren verstehen?
Genau, also vielleicht mal von oben. Es gibt diesen Markt, der wird mit Citizen Development überschrieben. Also heißt, jeder kann Developer sein. So, das ist so der große Fachbegriff. Und dann darunter gibt es Low-Code und No-Code. Low-Code heißt, du musst IT-affin sein, du musst vielleicht Excel programmiert haben, Basic programmiert haben. Dann kannst du mit wenigen Handgriffen, aber Coding-Skills, Low-Code, Apps rausprogrammieren. Diese Apps sind meistens funktionaler, haben mehr Funktionen, aber viel, viel komplexer und du brauchst wieder Fachkräfte. Wir haben uns dem Thema No-Coding verschrieben. Das heißt, wir wollen bewusst keinen Code haben. Wir generieren das also mit diesem Generator und im Hintergrund wird da Code erzeugt, aber das sieht der Anwender nicht. Das heißt, eigentlich adressieren wir die ganzen Fachbereiche, die sozusagen wissen, wie ihr Prozess funktioniert in der Facility, in der Logistik oder im Service und die sagen, na, ich kriege diesen Support nicht von meiner IT, ich will da selber anpacken, weil diejenigen wissen meistens, wie der Prozess funktioniert und die können auch dann selbstständig auf der Plattform ihre Apps zusammenstellen.
Und bei euch, wer baut die Bausteine? Das sind dann Informatiker. Ihr habt mittlerweile mehr als 60 Mitarbeiter, wenn ich es richtig gelesen habe, und 3 Standorte. Die meisten sind dann Programmierer, die diese Bausteine programmieren.
Genau, also nicht die meisten. Also ich sag mal so, hälftig kümmert sich um das Produkt. Das heißt, das Produkt ist ja so zu verstehen, du hast ein Frontend und du hast ein Backend. Das Frontend sind die Apps, die müssen entwickelt werden. Dann müsste das Backend entwickelt werden, wo die Datenhaltung, die Datenbanken und so weiter, die Cloud-Technologien. Also hast du unterschiedliche Kompetenzen von Entwicklern im Haus, ja? Und die machen wir, die Bausteine.
Sag mal, wenn das so eine Anwendung ist, die sehr, sehr mit betriebswirtschaftlichen Standardanwendungen verbunden ist, dann ist man gedanklich ja doch auch ganz bald bei Anwendungen von SAP? Und ist das nicht etwas, wo SAP euch jederzeit das Wasser abgraben könnte, wenn die jetzt sagen würden, wir bieten sowas auch an, und zwar integriert mit unseren Angeboten, liebe Kunden?
Ja, also ich meine, das Thema ist nicht ganz so trivial. Also es ist ja, und da kommen wir vielleicht auch in das Thema Wettbewerb, der Markt ist riesig, der wächst durchschnittlich mit ungefähr 42%. Und wo ein Markt ist, da gibt es Wettbewerber. Und den scheuen wir nicht, weil wir derzeit Stand heute in Deutschland der No-Code-Marktführer sind. Und natürlich wird immer auch, das Investment hast angesprochen, wie kannst du dich differenzieren am Markt, kann ich der SAP was nachbauen? Die SAP und viele Große haben es einfach nicht geschafft, diesen Markt zu bedienen, dass der Endnutzer, also sprich die Chefsekretärin, jetzt mache ich bewusst diese Chefsekretärin vom Logistikleiter, dem Logistikleiter eine App programmieren können. Da sind die nicht ausgestattet, weil sie immer noch sehr stark in IT-Sprache denken. Und wenn wir mal an SAP-Projekte denken, ich meine, wem stellen sich da nicht die Haare? Ja.
Sie sind natürlich in Ihrer ganzen Unternehmens-DNA weit weg von Drag-and-Drop-Programmierung. Das ist richtig. Aber andererseits, ne, man könnte natürlich trotzdem auf die Idee kommen, dass die realisieren, dass sie mal so eine Entwicklerabteilung damit betrauen sollten, sowas aufzubauen.
Absolut. Aber vielleicht mal vor, ich glaube, 8 Wochen hat die SAP die App Guyver gekauft. Das ist ein ähnliches Unternehmen wie wir in den Nordics oben. Und da sieht man schon, die SAP hat den Markt gesehen. AppGyver ist eine gute Plattform und hat sich so ein Stück Plattform gekauft. Jetzt wird sich zeigen, wie so ein Unternehmen dann integriert wird und in diesem großen Softwarekonzern unterkommt. Und in dieser Zeit sind wir halt schneller.
Genau. Es erinnert mich an einen Besuch bei Salesforce in San Francisco zur Jahrtausendwende, als mir Mark Benioff, der Chef, sagte auf die Frage, wie lange es dauert, bis SAP sie platt macht, bis SAP sie sähe, hätten sie sie längst überrollt. Das ist die richtige Einstellung.
Und er hat wahrscheinlich so ein bisschen Recht behalten. Ne?
Benioff hat so ein bisschen Recht behalten, ja.
Ja, ist so. Und du musst einfach gucken, man braucht die Nische, man braucht eine Zuversicht. Und ja, das ist David gegen Goliath. Aber wenn wir auf unsere Kunden gucken und wen wir da alles als Kunden haben, da vertrauen schon das Who's Who der deutschen Wirtschaft unserer Plattform das an, und die wissen sehr wohl zu vergleichen.
Wie viele Apps habt ihr inzwischen auf eurer Plattform?
Das Interessante ist, wir wissen ja nicht im Detail, was die Kunden bauen, sondern unser Geschäftsmodell ist ja so. Aber das Interessante ist, eine Zahl, die Kunden haben bereits über 50.000 Apps gebaut. Jetzt kann man sagen, ist 50.000 viel oder wenig, wenn man überlegt, was eine normale App kostet und Laufzeit hat, bis man die auf die Straße bekommt, ist meistens ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nach Großprojekt, bei einem Unternehmen dauert das. Und da sieht man jetzt mal, die 50.000 im Vergleich ist eine schiere Masse. Man darf es nicht mit Consumer-Apps vergleichen, weil Consumer-Apps, da entstehen ja ständig neue im App-Store. Aber im Business-Kontext ist es eine wahnsinnig große Zahl, die Kreatoren, wie sie bei uns so schön heißen, erstellt haben.
Alex, ich glaube, ich hatte dich eben kurz davon abgehalten, eine Frage zu stellen. Man muss, liebe Hörerinnen und Hörer, immer noch dazu sagen, wir unter Corona-Bedingungen sehen wir uns alle nicht. Alex und ich sitzen nach wie vor in keinem Studio beieinander und mit unseren Gesprächspartnern natürlich auch nicht. Das macht es nicht immer einfacher. Ich hatte eben so ein Räuspern so interpretiert, Alex.
Ach so, ja, das kann auch die latente Unruhe sein. Nein, ansonsten, was ich aber tatsächlich gerne immer wissen würde, wenn du jetzt ganz praktisch überlegen müsstest, jetzt sind wir ein paar Beispiele ja schon durchgegangen, uns als Zeitung, welche App könnten wir denn hier drin bauen? Könnten wir eine bauen, die uns hilft, Artikel zu schreiben?
Genau, ich würde an dieser Stelle einen Schritt zurückgehen. Ein Startup hast du zunächst mal die Aufgabe, eine Nische zu suchen, die du besetzen kannst, oder einen Ausschnitt. Und du hast gesehen, dass diese Nische nicht die Branche war, weil du hast gerade viele Branchen aufgezählt. Und das ist richtig. So, wir haben uns das Klemmbrett vorgenommen. Also wir sind, glaube ich, derjenige, der das Klemmbrett am besten digitalisiert hat und intelligenter gemacht hat. So, und jetzt muss man einfach durchs Unternehmen laufen, wo ist noch Papier? Und allein schon diese heroe Aufgabe, Papier zu suchen, da haben wir die nächsten 10 Jahre noch zu tun, theoretisch. Also wenn ich mir gucken, wo unsere Kunden stehen, wo wir stehen, da ist noch viel zu tun. Und Da musst du immer gucken, wie gut kannst du Papier digitalisieren und ist der Prozess gut oder digitalisierst du nicht den ganzen Prozess und schaust du den Prozess an. Da kenne ich eure Branche tatsächlich jetzt zu wenig, um zu sagen können, wo habt ihr noch viel Papier, der von A nach B geht, wo sind eure Mitarbeiter vielleicht remote unterwegs, wo gibt's Medienbrüche, die wir beachten müssen, wo sozusagen ein intelligentes, weil du hast ja die Möglichkeit, mit Apps GPS-Bausteine zu nutzen, du hast Workflow-Möglichkeiten, du kannst die Sensorik nutzen und. Da weiß ich nicht, inwiefern die Journalie da Nutzen davon hat.
Tja, ich glaube tatsächlich, Alex, wenn ich mir das so überlege, könnten bestimmte Anwendungen im Verlag entstehen. In der schon erwähnten Personalabteilung, bei der Arbeitszeiterfassung, wir bringen ja jetzt auch so eine App für intern raus, über die sich Mitarbeiter verabreden können, damit sie sich auch mal kennenlernen, abteilungsübergreifend. Das ist ja eine rein interne App. Also solche Dinge, da ginge bestimmt noch sehr viel mehr. Was die redaktionellen Abläufe angeht, darfst du nicht vergessen, dass wir ja hier, die Redakteure sind alle unglaubliche Individualisten und jeder arbeitet nach einem vollkommen anderen System. Der eine hat sein ganzes Zimmer voller Papier, der andere nur seinen Schreibtisch und der dritte hat längst auf mehr oder weniger papierlos umgestellt. Aber diese wilde Horde in ein App-System hinein zu nudgen, sage ich mal, halte ich für fast aussichtslos, aber natürlich in den normalen Verlagsfunktionen, die dann ja wieder sehr nah sind an den Abläufen wie in jedem anderen Unternehmen auch, da ginge bestimmt einiges.
Ich bringe euch vielleicht mal in zwei Gedankenmodelle rein, wo man sich mal Gedanken drum macht. Also zum einen ist es so, viele Leute sagen, ich habe ein Problem mit der Endkontrolle meiner Fahrzeuge, machen wir es konkret, und ich will dafür eine App. Dann sucht der, findet uns und baut die. Haken dran. Aber viele Unternehmen, ähnlich wie ihr, sind in dem Prozess, ich weiß noch gar nicht, ich finde das Ding mal generell gut, aber ich weiß gar nicht, wo ich es einsetze. Und dann beginnt so ein Umdenken, weil unser Modell ist ein Try-and-Error-Modell. Also nicht nach Wasserfallentwicklung, Pflichten, Lastenheft und nach einem Jahr kommt da was raus, was du eh wieder neu designen musst, sondern du machst es iterativ. Und da sage ich immer, lass doch die Mitarbeiter einfach mal kreativ sein. Und da kommt der spielerische Ansatz ins Spiel. Lass doch deine Mitarbeiter mal spielen. Lieber Verlag, gib deinen Mitarbeitern mal ein paar Bausteine, wie bei Lego. Wenn dein Kind sagt, Papa, wir spielen Lego, dann setzt du dich auf den Boden und du fängst an, die Dinge einfach zusammenzustöpseln und hast aber noch im Vorfeld keine Idee, ob dein Auto, ein Haus oder eine Garage was rauskommen soll. Und das ist letztlich unser Geschäftsmodell, auch in einen iterativen Prozess zu gehen mit den Kunden und zu sagen, lass dich doch mal drauf ein, mach eben kein klassisches SAP-IT-Projekt, sondern lass deine Mitarbeiter, die bisher nicht an der Digitalisierung Wertschöpfung teilgenommen haben, Bausteine schubsen. Und was passiert dadurch? Die haben unglaublich viel Spaß. Also ihr werdet da wirklich viel Spaß haben. Das zweite ist, das Tool folgt euren Prozessen und nicht umgekehrt. Also es kommt kein starres Tool, sondern das sieht genauso aus, wie du das dir vorstellst. Genauso, wenn dein Sohn sagt, das ist ein Feuerwehrauto, du guckst ihn an und denkst, ja, das ist kein Feuerwehrauto, aber dein Sohn, in der Fantasie ist es sein Feuerwehrauto und er sagt, Papa, ich baue hier noch zwei Lichter drauf. Und da kannst du nicht einfach in den Laden gehen und das 1:18 Feuerwehrauto kaufen, das fix und fertig super gemacht ist, aber wenn der noch drei Lichter oben drauf haben will, kann er das halt nur mit Lego machen. Und genauso ist es bei uns. Und am Ende vom Tag verspreche ich den Leuten immer, entweder du hast deinen Prozess digitalisiert, du hast gegebenenfalls einen ganz neuen Prozess gefunden oder eine Optimierung oder gegebenenfalls ein neues Geschäftsmodell für dich gefunden, wo du deine Vorlieferanten oder deine Kunden an deinem Prozess teilhaben lassen, indem du eine App baust, die deiner Wertschöpfungskette entspricht. Nun, lass dich doch mal auf den Prozess ein. Und wir haben super Erfahrungen, gerade auch eine DAXer, die hat über 400 Leute, die dort Apps bauen. Und die kommen alle nicht aus der IT.
Über eure Plattform?
Über die Plattform.
Wie lange dauert das typischerweise, bis sowas fertig ist?
Also der geübte App-Bauer macht eine App in 30 Minuten.
Ist ja gar nicht so lange, ne?
Nee, der Podcast läuft am Ende ein kleines bisschen länger. Es ist interessant, ja. In der Zeit hätte dann...
Genau, also ich könnte jetzt in den letzten 10 Minuten euch noch eine Redaktions-App bauen.
Aber sag mal, angenommen, ich bin jetzt bereit, den Weg mit euch zu gehen und baue eine App, über die ich wie Daxa oder Vonovia oder andere Daten einsammle von meinen Kunden oder auch intern meine eigenen, wie auch immer, ist beides eigentlich gleich sensibel. So, und dann habt ihr die und ich lege das auf eure Server. Muss ich mich damit wohlfühlen?
Also ich glaube generell, wenn wir den Ansatz hat, eine Enterprise-Ready-Company zu werden, also heißt auch große Unternehmen in Deutschland zu bedienen, dann muss man sich von Anfang an mit dem Thema Datenschutz und Datensicherheit beschäftigen. Und das haben wir sehr früh gemacht. Mein Mitgründer Thomas Schwarz kommt aus einem großen Systemhaus. Ich war bei Microsoft. Wir wissen sehr wohl, wie wichtig Datenschutz und Sicherheit ist. Und wir haben die Plattform so aufgebaut, dass sie allen Datenschutzrichtlinien entspricht und auch ein IT-Security-Management-Konzept drumherum haben. Unsere Daten liegen in Deutschland. Und dann mussten wir noch die zweite Diskussion führen. Ist Cloud sicher? Aber das ist eine emotionale Diskussion, die ich selber gar nicht führen will, sondern die muss der Markt führen und muss sagen, gewinne ich da eine Geschwindigkeit, wenn ich Cloud-Technologie nutze? Was bringt's mir? Und bin ich bereit, dort ein Stück vielleicht Sicherheit aufzugeben, wie wenn ich meine Daten im Keller habe? Und das ist richtig, ja. Wir gehen sehr sorgfältig damit um und viele Kunden lassen die Daten bei uns. Sehr große Kunden auch. Wir haben eine Renus auf unserer Plattform, wir haben eine Avacon, wir haben auch viele, ihr kennt vielleicht diesen Sonderpreisbaumarkt. Da sind sehr viele Daten auf unserer Plattform und die anderen wiederum, die nutzen uns als Datendrehscheibe, zu sagen, naja, diese App muss ja mit irgendeinem Backend kommunizieren, wir liefern das Backend und die werden dann zum Kunden geschoben. Das heißt, da findet nur ein Durchreichen sozusagen statt.
Wenn du mal davon sozusagen jetzt von eurem Unternehmen ein Stück wegguckst und dieses Prinzip nimmst, dass sozusagen jeder Entwickler ist und jeder Programmierer. Das klingt einerseits sehr verlockend, denn es gibt ja tatsächlich, was man sieht, dass sich ein bisschen die, wie soll ich sagen, wer es kann, wer sich in IT gut auskennt, wer programmieren kann, wer KI kann, wer High-Performance-Computing kann, hat sehr gute Chancen gerade und perspektivisch wahrscheinlich noch immer bessere. Und dann gibt es so einen ganz großen Teil der Bevölkerung, der das nicht kann, der aber die anderen braucht. Ist dieses, wo ihr jetzt ein Teil davon seid, ist dieses Thema eins, was dazu führt, dass sich das irgendwie dann doch wieder angleicht? Oder ist es was es vielleicht sogar diese Tendenz verstärkt? Denn am Ende auch die vielen, vielen Entwickler, die bauen dann zwar Lego, aber am Ende ist es ja auch auf dem Lego-Markt so, dass einfach es Lego gibt, die dann immer mehr Kunden haben, die dann Lego bauen, aber die selbst deswegen trotzdem noch keine Bausätze bauen können oder die dann sozusagen Spielzeug haben, aber die mit dem Spielzeug dann erstmal nicht Geld verdienen.
Ah, okay. Du sprichst so ein bisschen, ich mache jetzt die größere Glocke, weil du ein Lieblingsthema von mir ansprichst. Digitale Kompetenz in Deutschland. Wenn wir mal anschauen, wo steht Deutschland mit der digitalen Kompetenz, da kannst du googeln, digitale Kompetenz, gibt es keine eindeutige Beschreibung. Aber wenn du mal schaust auf Schule und Gesellschaft, wo stehen die normalen Mitarbeiter, musst du sagen, bei mir bewerben sich immer noch Mitarbeiter, wo bei IT-Kompetenz Word und Excel steht. So, und Word und Excel ist so 90er Jahre, ne? Und jetzt nur mal gucken, welche Herausforderungen wir in Deutschland mit dem Thema Digitalisierung haben. Das heißt, eigentlich hat die Gesellschaft versagt, auch Schule. Und ich sage, so eine digitale Kompetenz muss in der Theorie vermittelt werden. Was ist denn überhaupt, was passiert in den USA? Was ist Facebook? Was ist Google? Warum sind die so erfolgreich? Also die Theorie digital, dann muss ein Mindset in Deutschland endlich mal entstehen, wo Leute aufstehen und sagen, wir müssen mal mutiger sein, wirklich mutiger. Und die wollen zwar alle, aber sie können es nicht. Ein Beispiel daraus ist eine Fehlerkultur. Welches Unternehmen in Deutschland feiert wirklich Fehler und gibt Mitarbeitern Gehaltserhöhungen, wenn sie Fehler machen? Das muss in deine DNA, das muss in die Routine rein, passiert heute nicht. Und die Praxis ist, wann dürfen Mitarbeiter mal was ausprobieren? Wir haben über die Jahre hinweg unsere Mitarbeiter so erzogen, dass sie stringent nach Plan agieren. Planung ist gut, machen wir auch. Aber was die Leute verlernen, ist Innovation. Die Innovationskraft geht in Deutschland komplett verloren und deswegen brauchst du Tools, Methoden, Verfahren, wo die Leute mal wieder sich ausprobieren können und eben scheitern dürfen, weil wo kein Scheitern ist, keine Innovation. Ne? Und jetzt mache ich ein Beispiel. Die Yvonne ist Entsorgungsfachkraft. Und Yvonne, die hat keine Ahnung von IT, aber sie muss Container kontrollieren. Und die digitalisiert sich selber diesen Baustoffhof, sich selber, weil sie weiß, was sie tun muss. Die wird doch unersetzbar sein für diesen Baustoffhof, wenn er sie kündigen will, weil sie allein die IT-Kompetenz hat, das zu tun. Weil der IT-Mitarbeiter in einem 100-Mitarbeiter-Unternehmen ist hoffnungslos überfordert mit dem ERP-System, mit dem Rechnungswesen und so weiter. Und ich habe da eine Anekdote dazu, weil du sagst, kann das jeder. Ich war auf einer Messe, kommt ein entspannter Kollege auf mich zu, Herr Zuschlag, vielen Dank, seitdem ich für mein Unternehmen Apps baue, lobt mein Chef mich öfters. Und das finde ich das höchste Lob. Und da sage ich, wieso? Ja, ich bin ganz normale Ausbildung, habe eine Industriekaufmannslehre gemacht und hier rennen 5 Industriekaufmänner. Und wir wissen, schwierige Zeiten. Aber seitdem ich Apps baue, ruft mein Chef mich alle 2 Tage an, könnte ich nicht die Apps rot, grün, blau nach oben, unten schieben. Und er hat ein ganz anderes Auftreten, Selbstvertrauen und die Unersetzbarkeit von ihm ist klar.
Weil er halt plötzlich der Programmierer ist oder der das eben dann kann, obwohl er es...
Ja, genau. Guck doch mal die Gehälter an, der Programmierer, was da passiert ist die letzten
Jahre. Ja, klar. Deswegen meine ich das ja, dass die, und die Frage ist halt, ob dadurch sich das bisschen nivelliert, wenn viele Leute einfacheres Werkzeug bekommen, um das eben auch zu machen. Oder machen die sich am Ende selbst überflüssig, weil sie eine App programmieren, die sie selbst ersetzt. Soweit ist es aber nicht dann bei euch.
Also am Ende vom Tag optimieren wir Geschäftsprozesse. Und wir sagen, wir führen die Mitarbeiter weg von den blöden alltäglichen Dinge, wo keiner Lust drauf hat. Ich habe eine Kollegin in diesem Baumarkt, die sagt, seitdem ich den Baumarktrundgang mit einer App mache, spare ich mir jeden Tag eine halbe Stunde und das Tool eignet mir. Die freut sich, sie kommt endlich mal zu ihrer eigentlichen Arbeit. Und das ist ja das. Und ich sag mal, wenn wir uns in 10 Jahren zum Podcast wieder treffen, glaube ich selbst da nicht, dass wir ganz Deutschland dahin gebracht haben, dass jedes Unternehmen so einen Citizen Developer hat. Also da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu machen. Deswegen finde ich es ja gut, dass wir heute vorher mal von ganz vorne angefangen haben, weil es ein neues Thema ist.
Man muss natürlich auch sagen, dass wenn man jetzt von Menschen spricht, die richtig gehend programmieren können und dann wieder an alle Unternehmen denkt, so viele werden die Universitäten und Ausbildungswege ja überhaupt nicht verlassen können, die dann wirklich diese Fähigkeit haben. Also muss man sich ja irgendwelche Lösungen einfallen lassen, die auch andere befähigen, die jetzt nicht unbedingt Informatik studiert haben oder sich das auf eine andere Art und Weise beigebracht haben, dass man die abholt, dass die in dieser Welt mitschwimmen können.
Gardner hat es vor 3 Jahren auf den Punkt gebracht, eine Studie rausgebracht, sagen, die erfolgreichen Unternehmen werden zukünftig mindestens 4 No-Low-Code-Tools einsetzen. Wenn wir jetzt mal unsere Kunden anschauen, jetzt kommen wir in den klassischen Mittelstand, sind wir 100, also auch unter 100 Mitarbeiter über, da haben einige vielleicht ein Tool oder wenn überhaupt. Also, und das ist ja genau das, wo viele Nischen entstehen. Du hast auch gesagt, was wir nicht können. Also, du wirst mit einem Tool nicht alles erschlagen können. Ne? Das heißt, mit Excel kannst du auch keine Präsentation bauen. Das machst du vielleicht lieber mit PowerPoint.
Ja, genau. Sag doch nochmal eben genau an der Stelle, weil es geht ja auch letztlich vielleicht gar nicht so sehr darum, was ihr nicht könnt, sondern lass uns das doch so, wenn ihr gebt euren Investoren ja gewiss auch ein Wachstumsversprechen, wo ihr euch selber überlegt habt, was noch dazukommen müsste, also wo euer Angebot sich hin entwickelt in den nächsten absehbaren Jahren.
Ich glaube, wenn du einen Gründer fragst, dann hat ja immer ein Purpose oder ein Why, warum er es tut. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das Leuchten der Augen sehe von Leuten, die bisher mit IT nichts zu tun hatten und sich selber eine App gebaut haben. Und das ist wirklich, da kommt eine Emotion auf, das macht Spaß und auch ein gewisser Stolz. Und diese Hilfe zur Selbsthilfe, das wollen wir natürlich mehr Leuten zukommen lassen. Also das ist zum Beispiel ein Hauptantrieb mit dem Geld, mehr Leute befähigen, sich selber zu helfen. Dann klar, wir sind Geschäftsmodell Lego, wir haben Lego Duplo vielleicht so ein bisschen und wir wollen irgendwann Lego Technik werden, um mal bei der Analogie zu bleiben. Ne? Also mehr Bausteine, mehr Technik hinten. Und konkret, wir arbeiten gerade an mehr Workflow, einfache Workflow-Möglichkeiten, dass du Prozesse anstoßen kannst. Aber auch die Integrierbarkeit ist im Business-Kontext ein ganz wesentliches und da arbeiten wir dran. Klar, wir wollen weiter wachsen und da muss man in Deutschland gucken, es gibt gar nicht viele SaaS-Unternehmen in Deutschland. Es gibt auch gar nicht so viele Softwareunternehmen, wie man denkt, in Deutschland, die wirklich erfolgreich sind. Da gibt es ganz wenige, die überhaupt über 100 Mitarbeiter sind und erfolgreich sind. Und ich glaube, dass dieses einfache Tool, die Plattform hat das Potenzial, tatsächlich ein Unicorn zu werden, weil es einfach so einfach ist, auch leicht verständlich. Und dann heißt es natürlich für uns auch zu internationalisieren, was wir dann Anfang nächstes Jahr machen werden. Wir haben viele Kunden in der Region Dach, Schweiz und Österreich. Aber wir wollen auch entweder den Sprung über den Teich machen oder dann uns in Europa ausdehnen. Kurzfristig wollen wir das Personal verdoppeln. Das heißt, wir werden von den 60 auf 120, 130 Mitarbeiter in unter einem Jahr gehen.
Das ist auch nicht wenig. Wo findet ihr die eigentlich? Die gibt's hier. Hier gibt's. Das ist ja was ich was wir vielleicht ja auch nochmal gerade herausstellen können, weil es manchmal den Eindruck gibt daraus, dass die ganzen Top-Talente und die Top-Unis eigentlich nur woanders sind und hier nicht. Aber es ist ja gar nicht so, viele, auch Unternehmen eurer Größe, finden auch durchaus sehr gute Informatiker einfach hier, weil unsere Unis da einfach auch gut sind, oder?
Ja, und vor allem beginnt ja meistens beim Unternehmer selber. Du darfst nicht erwarten, dass die Leute sich bei dir bewerben, sondern du musst heutzutage bei den Mitarbeitern bewerben. Und du musst eine Kultur schaffen, wo du vertrauensvoll gemeinsam was schaffen kannst. Und da gibt es unterschiedliche Generationen, die du ansprechen musst. Und das schaffen wir zum Beispiel, dass wir komplett New Work jetzt eingeführt haben. Also Work from Everywhere. Und wir glauben, dass das Thema Führung über Kontrolle out ist, sondern den Mitarbeitern mehr Freiheit, mehr Verantwortung zu geben. Wir arbeiten gerade unter anderem an einer neuen Unternehmensstruktur, dass wir weggehen von der hierarchischen Struktur hin zur Holacracy oder Teal-Organisation, also noch mehr Verantwortung in die Mitarbeiter rein. Und ob die jetzt im Coworking-Space, vom Homeoffice oder dann vom Strand arbeiten, ist egal, wenn klar ist, was die Ziele sind.
Was heißt denn, dass die mehr Verantwortung kriegen? Weil da gibt's ja sehr viel, das klingt erstmal sehr gut. Und was heißt es in der Praxis? Die kriegen mehr Verantwortung und dürfen sozusagen, wie wenn die von überall arbeiten, das fragt sich ja vielleicht auch jedes Unternehmen oder jeder Unternehmer. Manchmal muss ich mal mit meinen ganzen Leuten mal sprechen, irgendwie konferieren. Wie ist das dann bei euch?
Ich glaube, es sind zwei Themen maßgeblich. Das eine ist, du musst den Mitarbeitern den Gesamtrahmen geben. Und den Gesamtrahmen kannst du nur mit einer guten Kommunikation. Wohin willst du, warum willst du dahin, dass der Mitarbeiter nachvollziehen kann, welche Entscheidung du treffen würdest. So immer den Rahmen. Ne? Also machen wir das Thema Reisekostenrichtlinie. Wenn ich sage, gib das Geld so, als ob es dein Geld wäre, ist es ein Rahmen, den ich schaffen kann, wo jeder Mitarbeiter selber, würde ich denn so mit dem Geld ausgeben, dann brauche ich keine Reisekostenrichtlinie mehr. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Das zweite ist, du musst anfangen, Ziele zu definieren. Und diese Zielmatrix muss mittel-, kurzfristig transparent sein. Und dann kann sich der Mitarbeiter den Weg dahin selber überlegen. Ne? Und das muss nicht nur Umsatz sein, was beim Vertrieb relativ einfach ist. Das kann auch, ein Beispiel bei uns, wir haben so ein Customer Success Management, die sind verantwortlich, dass die Kunden zufriedener sind, produktiver sind. Die haben die Aufgabe, dass einfach mehr SMAPs beim Kunden, also mehr Apps beim Kunden gebaut werden. Und da hat jeder Mitarbeiter eine Zielgröße und fürs Arbeiten dahin. Und wenn das transparent ist, dann kann man die Mitarbeiter allein lassen und dann muss man natürlich ein effizientes Reporting-System drüberlegen, dass auch jeder Mitarbeiter versteht, wo er steht.
Aber wenn die Zielgröße nicht erreicht wird, dann gibt es keinen Fehlerbonus, sondern dann ist es schon trotzdem nicht erreicht.
Genau, nicht erreicht. Und was wir halt ganz gar tun, wir analysieren Gründe. Also das ist bei uns schon wichtig zu gucken, wo ist es so. Und zum Thema Fehlerkultur, wir haben jetzt jeden Monat etabliert, dass wir die Fuck-Ups transparent machen. Da muss jeder pro Monat einen Fuck-Up nennen. Und es klingt so einfach und es gibt ja diese Fuck-Up-Night seit langem. Aber sich wirklich Gedanken zu machen, wo bin ich ein Risiko gegangen? Wo ist es gescheitert? Und das auch kundzutun, dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der Mitarbeiter auch sich wirklich wohlfühlen, wenn sie mal sagen, du, es hat nicht funktioniert. Und das fängt halt ganz oben an als Beispiel. Und das musst du etablieren. Und auch zu sagen, ich kontrolliere nicht deine Arbeitszeit. Und wenn du halt morgens um 12 erst online bist, bist du halt um 12 erst online. Das Vertrauen zu schenken, das ist nicht einfach. Und für einen Schwabe auch nicht, gebe ich zu. Wir haben schon immer so Kontrollgene in uns. Aber man sieht, dass die Mitarbeiter danken. Und die Ergebnisse geben uns Stand heute recht.
Tja, so kann man sich bei SMAP One bewerben.
Ja, auf jeden Fall.
An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass auch die FAZ gerade einen Fullstack-Entwickler in der Multimedia-Redaktion sucht. Also man kann sich, was für eine tolle Welt, jetzt entscheiden, ob man mal versucht, den Personalaufbau bei SMAP One zu begleiten oder bei den Gesprächspartnern von der FAZ. Also es ist tatsächlich so, diese Skills werden überall gesucht. Ja.
Und ich glaube, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe vorher gesprochen von dem Thema Theorie, Mindset und Praxis. Wir haben jetzt diesen Monat 4 Wohnwagen gemietet auf Firmenkosten, wo die Mitarbeiter in Teams in ganz Deutschland arbeiten dürfen. Die sollen sich einfach mal ausprobieren. Ist es möglich, auf dem Berg ein Kundengespräch zu halten? Ist es möglich, am See zu entwickeln? Ist es möglich, hinten, wenn vorne einer fährt, eine Videokonferenz zu machen? Ist es möglich, mit einem kleinen Team 3 Leute eine Woche lang auf engstem Raum zu verbringen? Das sind so Versuche, die wir einfach mal starten. Wir wissen es, wir haben schon viele Fuck-ups erlebt, aber auch viele positive Erlebnisse. Und wir machen halt solche Dinge. Und klar, in einem jungen, dynamischen Unternehmen ist sowas wahrscheinlich einfacher möglich. Aber ich sage mal, auch ein großes Unternehmen kann mal anfangen, solche Marker zu setzen, um das Bewusstsein der Mitarbeiter zu schaffen.
Klar, also und Corona hat ja auch einiges da wirklich sehr, sehr beschleunigt, was den Wandel der Arbeitswelt auch bei ganz etablierten Unternehmen angeht. Bei uns auch, bei eigentlich allen anderen auch. Das ist eine spannende Entwicklung. Auch die Entwicklung von SMAP One spannend ist. Also die Ansage, hat das Potenzial, ein Einhorn zu werden. Alex, da kommen wir gerne nochmal drauf zurück, ne, wenn es soweit ist.
Ja, und werden messen, ob es erreicht ist oder dann ein Faktor war.
Ja, und sonst schiebe ich es auf meinen Investor. Ne? Ich habe ja auch schon gesagt, da zitiere ich dann halt den Peter Löscher her, ja, oder den Achim und sage, Jungs, was ist da schiefgelaufen?
Genau, aber bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Also ich kann nur sagen, herzlichen Dank für das Gespräch und den Einblick in diesen spannenden Teil des App-Markts, einer neu entstandenen App-Ökonomie jenseits dessen, was man jetzt so üblicherweise auf dem Homescreen des eigenen Smartphones sieht, nämlich eben den Teil, der für jedes einzelne Unternehmen relevant ist. Vielen Dank, Sven Zuschlag, für die Zeit. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Laufende Informationen über das, was in der digitalen Welt passiert, gibt's in der FAZ Digitech App. Der FAZ Digitech Podcast ist ein Bestandteil dieser App, natürlich einer App, findet sich in den einschlägigen App Stores zum Download. Aber das wissen Sie ja alles längst, weil Sie treue Hörer sind, wofür wir herzlich danken. Eine schöne Woche. Bis bald. Danke, Herr Zuschlag.
Danke fürs Gespräch.
Ciao.